Ich weiß es nicht, wie es euch ergangen ist vorgestern, Reformationstag. Andere Menschen feiern ein anderes Fest. Wenn ich hier so gucke, wir sind doch eine recht überschaubare Schar und wie viele Menschen machen das Böse mit? Ich habe verkleidete Kinder gesehen mit gruseligen Sachen. Man lädt den Bösen förmlich in sein Leben ein und denkt, es ist ein Spaß. Auf der anderen Seite haben wir Gottes Wort noch frei zur Verfügung. Gott steht immer noch mit geöffneten Armen da und ruft die Menschen. Ich habe heute Morgen, ich kann ja morgens immer schlecht schlafen, heute Morgen schon eine Predigt gehört über 2. Timotheus 3, Vers 16. Ihr wisst vielleicht, was da steht. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Dass wir die Bibel haben dürfen, dass wir lesen dürfen, was Gott von uns möchte, wer er ist, wie er ist, was er für uns getan hat, das ist so wunderbar. Und Menschen gehen daran achtlos vorüber und wählen sogar bewusst andere Wege. Der Predigttext heute steht in Matthäus 12, die Verse 38 bis 42. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Wir befinden uns hier an einer Stelle im irdischen Leben Jesu, an der die Mehrheit der geistlichen Elite in Israel ihre Entscheidung über Jesus bereits getroffen hat. Unserem Text voraus geht eine Szene, in der Jesus an einem Sabbat die verkrüppelte Hand eines Mannes heilt und sich im Vorfeld sogar selbst als Herr über den Sabbat bezeichnet. Die Pharisäer und Schriftgelehrten müssen angesichts dieses Autoritätsanspruchs Jesu, müssen sie eine Entscheidung treffen. Er wirft alle ihre Vorstellungen und Erwartungen an den kommenden Messias einfach über den Haufen und geht noch nicht einmal besonders schonend und höflich mit ihnen um. Er deckt ihren Egoismus, ihre Heuchelei, ihre Selbstgerechtigkeit auf. Sie treffen ihre Entscheidung, und zwar gegen Jesus. Sie beschließen seinen Tod und von nun an belauern sie ihn und warten auf eine Gelegenheit. Kurz darauf heilt Jesus einen Besessenen, der blind und stumm ist. Also keine organische Krankheit, sondern unter dem Einfluss böser Geister. Und die Pharisäer behaupten sogar, dass der Herr Jesus dieses durch die Kraft des Teufels tut. Sie behaupten, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dem sie vorgeben zu dienen, dass dein Sohn ein Diener des Teufels sei und in dessen Kraft handelt. Der Herr zeigt ihnen deutlich die Falschheit ihrer Argumentation auf und sagt ihnen, dass diese Sünde, die sie da auf sich laden, wenn sie die Kraft des Heiligen Geistes dem Teufel zuschreiben, diese Sünde ist so schwerwiegend, dass sie nicht vergeben wird. Er sagt zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr so böse seid? Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wenig schmeichelhafte Worte, Jesu. Und jetzt im Anschluss, dann kommt diese Szene, die wir gehört haben, den Predigttext. Sie fordern ein Zeichen von Jesus. Sie tun das aber nicht, weil sie in ihrem Glauben bestärkt werden wollen. Sie hatten genügend Beweise. Ich habe mich gefragt, warum tut ihnen Jesus nicht einfach diesen Gefallen und macht noch irgendein Wunder? Aber es sind nicht die Zeichen und Wunder, die sie überzeugen könnten. Davon hat er ja reichlich getan. Ihre Entscheidung war gefallen. Sie wollten nicht glauben. Wenn man da an das Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus denkt, dann ist er nachher an einem Ort, wo er gequält wird, der Reiche, und er bittet, dass der Lazarus zurückgesendet wird, damit seine fünf Brüder gewarnt werden, damit sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort kommen. Und dann gibt es eine Antwort: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Ich sage jetzt mal, die Entscheidung für oder gegen Gott hat mit Wundern nicht allein zu tun. Wir haben heute, wie ich schon eingangs sagte, wir haben die Heilige Schrift zur Verfügung. Man kann sie mathematisch beweisen sogar, hat Werner Gitt getan. Beim Lesen spüre ich förmlich, dass das keine menschlichen Worte sind. Gott ist so anders, wie wir Menschen es uns ausdenken könnten. Wenn ich in die Schöpfung schaue, es muss wahr sein, es bleibt nichts anderes übrig. Aber es gibt eben auch Leute, wo kein noch so gutes Argument, auch keine Wunder der Schöpfung helfen können. Sie wollen nicht. Jesus sagt den Pharisäern und Schriftgelehrten, dass sie kein besonderes Zeichen bekommen werden. Höchstens das Zeichen des Jona. Dazu müssen wir uns kurz den Bericht über den Propheten Jona ins Gedächtnis rufen. Jona ist ein Prophet im Alten Testament, der von Gott die Aufgabe bekommt, in die große Stadt Ninive zu gehen und den Menschen Gottes Urteil über sie zu verkündigen. Die Kinder haben uns das doch mal vorgeführt hier, ne? War das nicht zu Weihnachten? Ich weiß es nicht, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass wir das irgendwie mal als Anspiel hatten. Jona hat überhaupt keine Lust, flieht in die entgegengesetzte Richtung. Wegen seines Ungehorsams gerät das Schiff, mit dem er flieht, in einen starken Sturm und Seenot. Die Mannschaft wirft ihn letztendlich über Bord. Und Jona wird von einem großen Fisch verschluckt und bleibt für 3 Tage und Nächte im Innern des Fisches. Dort im Innern des Fisches kommt er zur Besinnung und betet inbrünstig zu Gott. Und Gott lässt sich erweichen. Der Fisch spuckt den Jona ans Land und er erhält denselben Auftrag noch einmal. Jetzt geht er nach Ninive und sagt den Menschen, dass Gott aufgrund ihrer Sünde die Stadt in 40 Tagen vernichten würde. Der wird auch nicht mehr so gut ausgesehen haben, der Jona. Also ich sage jetzt mal 3 Tage und Nächte da in so einem Fisch, da wird auch ein bisschen Magensäure dabei gewesen sein. Und er wird auch so schockiert über sein Erlebnis gewesen sein, dass er jetzt Gott absolut ernst nimmt. Er hat jetzt mehr Gottesfurcht als Menschenfurcht. Er geht in eine Großstadt von Menschen, die nicht an Gott glauben, und er sagt ihnen knallhart, in 40 Tagen ist soweit. Und ein Wunder, die Menschen glauben ihm und tun Buße. Selbst der König legt seine schönen Kleider ab, zieht einen Sack an, setzt sich in die Asche. Es wird ein großes Fasten ausgerufen für Mensch und Tier. Und Gott lässt sich erweichen. Aber damit ist Jona auch wieder nicht zufrieden. Naja, ihr kennt das mit dem Rizinus. Und mit dem Zeichen des Jona vergleicht der Herr Jesus die 3 Tage, die er selbst nach seiner Kreuzigung im Totenreich verbringt. Jona wird wunderbar bewahrt und gerettet und der Herr Jesus steht leibhaftig von den Toten wieder auf. Zu einem neuen, unvergänglichen Leben. Beide haben den Auftrag, im Namen Gottes den Menschen zu rufen. Ich muss auch nochmal, weil mich das selber auch immer beschäftigt hat, was sagen zum Thema 3 Tage und 3 Nächte. Ich bin da auch früher drüber gestolpert, Karfreitag gekreuzigt, Sonntag früh auferstanden, sind für mich keine 3 Tage und Nächte. Man muss dazu wissen, dass der Tag 18 Uhr anfängt. Er wurde Freitag gekreuzigt vor 18 Uhr. Zählt als ein Tag, Freitag. Dann kommt der Samstag. Samstag endet um 18 Uhr und der Sonntag fängt 18 Uhr an, 3. Tag. Im Sprachgebrauch Israel war ein angefangener Tag ein ganzer Tag und wurde als Tag und Nacht bezeichnet. Das ist kein Widerspruch, das ist nur eine andere Zählweise. In unserem Predigttext sagte Herr Jesus im Vers 41, dass die Menschen von Ninive im Gericht Gottes gegen die Menschen zur Zeit Jesu aufstehen werden, denn sie glaubten dem Propheten und taten Buße. Dann sagte Herr noch, und siehe, mehr als Jona ist hier. Er meint sich selbst mit mehr. Er selbst, der Sohn Gottes, steht vor den Menschen, redet mit ihnen. Das ist mehr als ein menschlicher Prophet. Jesus Christus ist Gott von Ewigkeit her. Wenn man Johannes 1 liest, da kommt das richtig zur Geltung. Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Er wird Mensch und stirbt um unseretwillen. Jona verkündet den Menschen von Ninive das bevorstehende Gericht. Jesus hingegen bietet der gesamten Menschheit Frieden an. Er nimmt die Schuld aller Menschen auf sich und sühnt sie am Kreuz. Der Sündlose stirbt anstelle sündiger Menschen. Und jeder, der es wirklich will, kann davon Gebrauch machen. Jona wird am dritten Tag im Leib des Fisches von Gott erhört und gnädig an Land gespuckt. Jesus hingegen stirbt wirklich und leibhaftig. Er ist tatsächlich mausetot. Am dritten Tag weckt Gott ihn wieder auf zu ewigem Leben. Er ist nicht länger den irdischen Naturgesetzen unterworfen. Mit der Auferstehung Jesu beweist Gott, dass er das Opfer seines Sohnes angenommen hat. Das ist wahrlich mehr als das Zeichen des Jona. Wenn ich den Tod des Herrn Jesus also für mich in Anspruch nehme, kann ich durch die Auferstehung des Herrn Jesus sicher sein, dass Gott dieses Opfer genügt. Was muss ich also tun? Was taten die Menschen in Ninive? Aufhören mit der Rebellion gegen Gott. Seinem Wort glauben. Buße tun, dazu muss man nicht unbedingt einen Sack anziehen und in der Asche sitzen. Aber wenn es einem leid tut, ohne Gott gelebt zu haben, wenn man ihm ungehorsam war, dann darf man um Vergebung bitten. Ich hatte mal in einer Predigt dieses Bild, wenn Gott, der Vater, uns ansieht und wir in Christus sind, dann sieht er nicht uns, dann sieht er seinen Sohn, wenn er auf uns schaut. Und dann kann er uns vergeben. Menschen, die nicht in Christus sind, das sieht er den natürlichen Menschen in seiner Sündhaftigkeit. Dem kann er nicht vergeben, weil wir einfach nicht sündfrei sind. Im 1. Johannes 1 steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das ist so ein leidiges Thema heute. Wer möchte schon gerne gesagt bekommen, dass er ein Sünder ist? Ich habe dieses Gespräch ganz, ganz oft und immer wiederkehrend und viele Menschen sagen, ich bin noch ein guter Mensch. Ich brauche keine Vergebung. Ich versuche, ein gutes Leben zu leben. Und wenn man dann etwas tiefer hineingeht, wenn ich nur frage, hast du schon mal gelogen? Hast du schon mal missgünstige Gedanken gehabt? Hast du schon mal eine fremde Frau, einen fremden Mann angeschaut und ihn begehrt? Schon sieht die Sache ganz anders aus. Und die meisten brechen das Gespräch dann ab und sagen, so bleib mir damit vom Leib. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Aber es wird Freude sein im Himmel über einen jeden Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 scheinbar Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Gott freut sich über jeden, der umkehrt. So, dann steht im Predigttext auch noch etwas über die Königin des Südens, dass sie im Gericht auftreten wird Und sie wird das Geschlecht zur Zeit Jesu verdammen, weil sie so dumm waren, den Herrn nicht zu erkennen, nicht anzunehmen, weil sie ihren niederen Begierden gefolgt sind. Es gibt dazu einen schönen Film bei Bibel TV, den habe ich mit Freude und Genuss gesehen. Da kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie das wohl so gewesen sein mag. Ich lese uns mal ein paar Verse aus 2. Chronik 9 vor. Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie mit einem sehr großen Gefolge nach Jerusalem, mit Kamelen, die viel Spezerei und Gold trugen und Edelsteine, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und als sie zu Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und der König gab ihr Antwort auf alles, was sie fragte, und es war Salomo nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Und als die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, die Speisen für seinen Tisch, die Rangordnung seiner Großen, das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider und seine Mundschenken mit ihren Kleidern, seine Brandopfer, die er im Hause des Herrn darbrachte, da geriet sie vor Staunen außer sich und sprach zum König: Es ist wahr, was ich in meinem Land von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit meinen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte von deiner großen Weisheit hat man mir gesagt. Du bist größer, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und glücklich diese, deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Der Herr, dein Gott, sei gelobt, der dich lieb hat, dass er dich auf seinen Thron gesetzt hat zum König des Herrn, deines Gottes, weil dein Gott Israel lieb hat, auf dass er es ewig bestehen lasse. Darum hat er dich über sie zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Es gab keine Spezerei wie diese, die die Königin von Saba dem König gab. Die Leute Hirams und die Leute Salomos, die Gold aus Ophir einführten, brachten auch Sandelholz und Edelsteine. Und Salomo ließ aus dem Sandelholz Treppen im Haus des Herrn und im Haus des Königs machen und Harfen und Zittern für die Sänger. Solches Holz hatte man früher im Lande Juda nie gesehen. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbat, mehr als die Gastgeschenke, die sie dem König gebracht hatte. Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem Gefolge. Da ist also eine Königin im Süden. Ich habe bei Wikipedia nachgelesen, es wird die Herrscherin von Äthiopien gewesen sein. In Äthiopien gibt es heutzutage immer noch viele Christen. Da gibt es auch eine ganz berühmte Kirche, die in einen Felsen von oben hineingeschlagen wurde. Ein riesengroßes Ding mit einem kleinen Zugangsloch nur. Also das Christentum hat seine Wurzeln aus der Zeit heraus. Sie hat wahrscheinlich über irgendwelche Händler wundersame, fantastisch klingende Geschichten über diesen Herrscher in Jerusalem gehört, den Salomo. Seine Weisheit, sein Reichtum, das waren Geschichten, die konnte sie nicht glauben. Sie musste es selber sehen und die Weisheit Salomos erproben. Die wird wahrscheinlich lange gegrübelt haben, welche Fragen kann ich dem stellen, worauf weiß er keine Antwort, und er wusste alles. Sie macht sich auf einen beschwerlichen Weg. Ich habe nachgesehen, von Addis Abeba, das ist die Hauptstadt Äthiopiens, nach Jerusalem sind es 3903 Kilometer. Das sind ungefähr 775 Fußstunden. Wir können davon ausgehen, dass sie mindestens 4 Monate unterwegs war. Der biblische Bericht verrät, dass sie eine Menge an Geschenken, Gold, Gewürze, sogar Holz mitgebracht hat. Es wird also eine richtig große Karawane gewesen sein. Eine gewaltige logistische Herausforderung, das muss man wirklich wollen. Sie hat aber die Möglichkeit, weil sie Königin ist, und auch den unbedingten Willen, und sie tut es. Wir wissen nicht, was für Rätselfragen sie Salomo hat, aber wahrscheinlich hat auch sie ähnliche Fragen wie die Menschen heute. Wenn sie denn Fragen haben, manche fragen auch nichts mehr. Sie kommt also an Salomos Hof und die Wirklichkeit übersteigt ihre Erwartungen noch. Sie stellt ihre Fragen, Salomo weiß alles. Und obwohl sie selber eine unglaublich reiche Frau gewesen sein muss, ist sie doch zutiefst beeindruckt von dem, was sie sieht. Und was aus dem Text auch hervorgeht, sie erkennt Gott dahinter. Sie vergöttert nicht Salomo als Menschen, sondern sie erkennt, dass er im Namen des lebendigen Gottes, des Gottes Israel herrscht und dass dieser Gott ihm diese Weisheit, diese Macht verliehen hat. Wir wissen ja, wie Salomo zu seinem Reichtum und seiner Weisheit gekommen ist. Er durfte sich was wünschen und er bittet Weisheit von Gott. Und Gott segnet ihn über alle Maßen. Wenn man die Sprüche liest, und bekommt man eine kleine Ahnung davon, wie der Salomo so getickt hat. Da gibt es einen Vers, ich weiß, ich habe nicht nachgeguckt, wo der steht, und ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten, oder so in der Art. Also der hat sich leider auch im Negativen, wir wissen von seinen vielen Frauen und auch die vielen Pferde, was er nicht sollte, er hat sich leider auch im Negativen verführen lassen. Aber er hat in seiner damaligen Zeit eine ganz herausragende Stellung eingenommen. Es wird wahrscheinlich der klügste Mann gewesen sein, der damals lebte, und auch der reichste. Und Jesus sagt, hier ist mehr als Salomo. Und er weiß, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer, die kennen natürlich aus der zweiten Chronik diesen Bericht, die wissen das alles. Die haben Salomo als Sohn ihres berühmten Königs David, die haben die fast vergöttert. Das war wie Mose auf einer Stufe. Das war ihre Geschichte, auf die sie ganz doll stolz waren. Ein Glanz vergangener Zeiten, auf den sie sich berufen haben. Sie waren stolz, dazu zu gehören. Und jetzt steht dieser Wanderprediger vor ihnen, den sie verachten, dem sie das Leben rauben wollen. Und dieser sagt dann, hier ist mehr als Salomo. Könnt ihr euch die Situation vorstellen, wie geschockt die sind? Jesus war nicht super reich, der wird nicht super schön gewesen sein. Sie haben ihn verachtet. Mehr als Salomo. Der weiseste Mensch dieser Welt kann mit Jesus nicht mithalten. Jesus hat sich nicht zur Sünde verführen lassen. Obwohl er hätte sich alles erfüllen können, was das Menschenherz begehrt, aber sein Herz hat nichts Falsches begehrt. Er wollte den Willen seines Vaters tun. Er ist gekommen, um die Menschen zu erlösen, sogar die, die ihm Böses tun wollen. Er bittet noch, als er am Kreuz hängt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Was ist für uns die Moral der Geschichte? Ich habe ja eingangs gesagt, wir haben das große Vorrecht, dass wir Bibel lesen dürfen, dass wir nicht verfolgt werden, wenn wir eine haben. Manchmal denke ich sogar, es ist zu einfach geworden. Die Menschen achten es nicht mehr. Man muss irgendwelche besonderen Aktivitäten an den Tag legen. Die Kirchen bemühen sich, besonders viel Halligalli zu machen, um mit dieser Welt zu konkurrieren. Dabei haben wir das Buch mit dem Wort Gottes in der Hand. Wir wissen, woher wir kommen, wohin wir gehen, was Gott von uns möchte. Er selber hat alles getan. Und ich denke, dass diese Geringachtung dessen, was Gott für uns getan hat, die Menschen sprechen sich selbst ihr Urteil. Die Pharisäer und Schriftgelehrten damals, die waren so von ihrer Gelehrsamkeit überzeugt und von ihrer Herkunft, dass sie völlig blind waren für die Wahrheit, die in Person vor ihnen stand. Lasst uns nicht so dumm sein, lasst uns Gottes Wort annehmen, sein Opfer annehmen, die Vergebung annehmen, die er uns schenkt. Es wird der Tag kommen, wo es das Wertvollste ist, was wir haben. Alles andere lassen wir hier. Amen.